Seine Anhänger sehen in ihm einen politikwissenschaftlichen Rockstar. Für seine Gegner ist er der Ossi-Versteher oder schlicht Pegida-Patzelt. Werner Josef Patzelt polarisiert. Und das durchaus mit Genuss. Er selbst nennt sich eine Eiche, an der mancher sich reibt, weil er als Wissenschaftler Standpunkte vertritt, die dem grün-linksliberalen Mehrheitskonsens, Zitat Patzelt, widersprechen. Etwa, wenn er Angela Merkel für ihre Flüchtlingspolitik kritisiert oder fordert, die Unzufriedenheit von Pegida-Demonstranten ernst zu nehmen. Jetzt, nach fast 30 Jahren als Professor für politische Systeme und Systemvergleich an der Technischen Universität Dresden, verabschiedet sich der 65-Jährige aus dem Wissenschaftsbetrieb und macht Wahlkampf als Co-Vorsitzender der CDU-Programmkommission für die sächsische Landtagswahl, die am 1. September stattfindet. Herr Patzelt, herzlich willkommen bei den SWR2 Zeitgenossen.
Danke für die Einladung.
Die meisten unserer Zuhörer werden Sie aus dem Fernsehen kennen, als Talkshow-Gast bei Anne Will, ein älterer Herr mit grauen Locken und Brille, der wortreich über Themen wie Heimat, Leitkultur oder den Zustand der Volksparteien spricht. Was die wenigsten wissen, Sie sind im Nebenberuf Musiker, spielen Cello, mit Vorliebe Kammermusik, und Sie haben einmal in einem Interview gesagt, Ihr Wunsch sei es, einmal in echt Wagners Oper Lohengrin zu dirigieren. Warum der Lohengrin?
Ach, der Punkt ist der, dass ich seit jungen Jahren immer wieder als Dirigent, nämlich als Chorleiter tätig bin, was nicht nur mir, sondern denen, die kommen, seit Jahrzehnten kommen, auch offenbar viel Spaß macht. Aber ich hatte noch nie die Gelegenheit, so bis an die Grenze meines dirigentischen Könnens zu gehen. Und Wagner ist nun wirklich etwas, was selbst große Berufsdirigenten an die Grenzen ihres Vermögens geleitet. Und warum der Lohengrin? Ja, schauen Sie, ich bin glücklich gewesen mit meinem Studium der Politikwissenschaft. Gleichwohl widerfuhr es mir ab und zu, dass ich mir sagte, mein Gott, hättest du vernünftig Klavier spielen gelernt, dann hättest du die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule machen können. Und in der Oper stünde jetzt nicht ein anderer am Pult, sondern du. Und einmal, es war in der Münchner Staatsoper, während meiner Studienzeit, hatte ich hier sozusagen eine tiefe Depression, als dieses wunderbare Lohengrin-Vorspiel erklang. Ich habe mich dann zwar wieder gefangen, aber es ist sozusagen eine kleine Narbe geblieben, die ich gerne heilen würde.
Das heißt, Sie in der Semperoper in Dresden, großes Orchester, volles Haus und am Ende stürmischer Beifall, das wär's?
Man wird ja wohl noch einmal träumen dürfen, aber ehrlich gesagt, mit romantischer Orchestermusik habe ich überhaupt keine praktische Erfahrung. Der Chor der Semperoper, den gut zu dirigieren, das kann ich mir aufgrund meiner Erfahrungen zutrauen. Alles andere ist Neuland, aber man ist nie zu alt, um Neuland zu betreten.
Wagner, das ist viel Pathos, viel Emotion. Jetzt sind Sie seit kurzem in Ruhestand, Professor Emeritus, nach fast 30 Jahren an der Technischen Universität Dresden. Wie sehr hat Sie dieser Abschied bewegt?
Der Abschied ist nicht ganz so ausgefallen, wie ich ihn mir vorgestellt hätte, denn ich hätte durchaus noch Lust gehabt, meine Arbeitskraft weiterhin in den Dienst meiner Universität zu stellen, sei es in der Forschung, sei es in der Lehre. Das wollte die Universität aus verschiedenen Gründen nicht, sodass ein wesentlich klarerer Trennungsstrich gezogen worden ist, als ich ihn mir vorgestellt hätte. Aber es ist halt irgendwann so, wie, sagen wir mal, bei einer zerrütteten Ehe. Es ist dann erleichternd, wenn der Scheidungsvollzug zu vermelden ist. Und ich fühle mich außerordentlich gut, dass jetzt mit 100% Energie ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat.
Sie haben es gesagt, Sie gehen im Streit mit der Universität. Ihnen wurde unter anderem vorgeworfen, Sie hätten Wissenschaft und Politik zu sehr miteinander vermischt und damit dem Ruf der Universität geschadet.
Also ich gehe nicht mit Streit mit der Universität, sondern bin mit mir vollständig im Frieden. Mit der Universität habe ich einfach einen emotionalen Trennstrich gezogen. Ich bin aber enttäuscht über die Torheit so mancher Argumente. Wenn ein Politikwissenschaftler sich wissenschaftlich mit Politik befasst, vermischt er dann Politik und Wissenschaft oder tut er genau das, was seines Amtes ist, nämlich Politik wissenschaftlich zu untersuchen und das, was er dabei findet, der Öffentlichkeit auch bekannt zu geben. Wenn jemand, der von Politik etwas versteht, über Politik redet, dann hat das natürlich auf die Leute in einem Land einen größeren Einfluss, als wenn ein Byzantinist über neu entdeckte Fresken in einem aufgelösten byzantinischen Kloster einer kleinen Gemeinde berichtet. Wenn also ein Politikwissenschaftler mit dem dem, was er zu sagen hat, politische Wirkungen erzielt, vermischt er dann Politik und Wissenschaft. Und wenn ein Politikwissenschaftler sich in einer gesellschaftlichen Organisation betätigt, sagen wir mal bei Amnesty International oder bei Greenpeace, auch mit seiner Autorität, sagen wir mal, als Bewegungsforscher, vermischt er dann unzulässig Politik und Wissenschaft. Mir scheint, dass das ein völlig unsinniges, grottiges Argument ist, das verwendet worden ist, weil einem sinnvolle Argumente nicht eingefallen sind. Und die sind deswegen nicht eingefallen, weil es solche auch gar nicht gab.
Es gab ja im Vorfeld die Debatte um die sogenannten Hetzjagden. Der Sprecher von Angela Merkel hatte die rechten Krawalle in Chemnitz als Hetzjagden bezeichnet. Sie haben daraufhin eine Petition gestartet und die Bundeskanzlerin aufgefordert, Beweise dafür zu liefern. Und die Kritik, die dann kam, war, ein bekannter Forscher, Werner Patzelt, suggeriert, die Bundesregierung sage in wichtigen Fragen nicht die Wahrheit. Und mit dieser Anschuldigung, so die Kritik, fördern sie, bewusst oder unbewusst, den rechten Rand und seine Systemkritik. Im Nachhinein, war die Petition ein Fehler?
Die Sache ist wie folgt. Diese ganze Verschwörungstheorie, dass da die Hermeneutik des Verdachtes praktiziert worden sei, um die Kanzlerin und ihr Tun zu entlegitimieren, das ist sozusagen die Schrumpfversion jener Verschwörungstheorien, die insbesondere bei Rechten quer durch das Internet herumgeistern. Der Punkt ist einfach der, ich wollte jene Hetzjagden sehen, von denen die Kanzlerin und der Regierungssprecher gesprochen hatten. Und folglich recherchierte ich im Internet nach Videoaufzeichnungen und fand ziemlich wenige. Infolgedessen hoffte ich, dass die Regierung mehr Videos hat, als man im Internet finden konnte, denn es hatte ja der Regierungssprecher und ich glaube sogar die Kanzlerin davon gesprochen, es lägen der Regierung Videos vor, die Hetzjagden zeigten. Und ich wollte einfach wissen, welche Videos das sind. Inzwischen haben wir erfahren, es ist genau das berühmte Hase-du-bleibst-hier-Video. Und inzwischen wissen wir, dass das, was auf dem Hase-du-bleibst-hier-Video zu sehen ist, den Tatbestand einer Hetzjagd erfüllt. Das hätte man auch wesentlich einfacher bekannt geben können, aber inzwischen wissen wir es. Petition, so habe ich nie gesehen, das, was ich mache. Ich habe einfach eine Frage gestellt, die sich dann ein in manchen Kreisen berüchtigtes Online- oder Internetorgan namens ScienceFiles zu eigen gemacht hat und eigenmächtig noch mit einer Abbildung des Nazi-Propagandisten Josef Goebbels versehen hat. Ohne mein Zutun, nachdem ich das sah und freilich mit etwas Zeitverzögerung reagiert habe, hat man das Ganze entfernt und mehr als eine Frage, was ist denn der Fall, ist es nicht gewesen. Nun kann es sein, dass es als Majestätsbeleidigung gilt, von der Bundeskanzlerin Merkel zu erbitten, sie möge das, was sie als existent behauptet, auch vorweisen. Aber dann bin ich halt nun mal kein typischer Untertan, der in Ehrfurcht vor Kanzlerinnenthronen erstarrt.
Ich habe das eingangs schon erwähnt, Sie polarisieren sehr stark mit dem, was Sie öffentlich sagen und wie Sie es sagen. Man hat aber auch das Gefühl, Sie blühen erst so richtig auf, wenn Sie einen Gegner haben. Sind Sie ein intellektueller Raufbold?
Sagen wir so, ich scheue keine intellektuelle Rauferei, einfach deswegen, weil sie sich im geschützten Raum des zivilisierten Umgangs in der Regel befindet. Im privaten Umgang bin ich der harmoniesüchtigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und am liebsten ist es mir, wenn man mit anderen entweder einer Meinung ist oder sich freundlich über Dinge streitet, über die zu streiten intellektuell Spaß macht. Andernfalls, ich bin von meiner ganzen Statur her kein Duckmäuser. Und wenn jemand meint, mir gleich warum Besorgnis oder Angst einflößen zu sollen, dann wird er eben merken, dass das bei mir nicht funktioniert.
Diese Lust am Schlagabtausch, diese Lust am Debattieren, kennen Sie das von früher? Ging es auch in Ihrem Elternhaus so lebhaft zur Sache?
Nein, da ging es nicht zur Sache, weil ich war als Mensch in jüngeren Jahren, wie die meisten meiner Generation, ein anständiger Linker, hatte lange Haare, lief mit Mao-Button durch die Gegend und hängte an meiner Schule Che Guevara und Mao-Bilder auf, während meine Eltern sozusagen anständige CSUler waren, weswegen ich in meiner Familie politische Diskussionen tunlichst vermied und ehrlich gesagt im Familien- und Freundeskreis bis heute vermeide. Ich rede nicht gerne über Politik mit Leuten, bei denen es mir in erster Linie darauf ankommt, die Beziehungsebene zu pflegen. Andernfalls ist Politik viel zu wichtig, als dass man sie persönlicher Harmoniesucht opfern dürfte, insbesondere dann nicht, wenn man eine bestimmte öffentliche Verpflichtung hat, wie sie ein vom Staat bezahlter Politikwissenschaftler in einer freien Gesellschaft nun einmal ohne Zweifel hat.
Und das erstaunt mich. Wie halten Sie das mit Ihren Kindern? Sie haben zwei Kinder. Reden Sie mit denen über Politik?
Unsere große Tochter lebt inzwischen gut verheiratet und in ihrem Beruf als Eventmanagerin aufgehend in der Schweiz, sodass wir ohnehin nur, wenn wir uns sehen, einander begegnen. Und dann gibt es zu viel anderes zu erzählen, als über Politik zu diskutieren. Mit meinem Sohn spreche ich sehr intensiv über Politik. Das ist aber völlig gefahrlos, weil er sich bei der JU engagiert und in politischen Sachen ohnehin derselben Meinung ist, die ich selbst habe. Vielleicht, wenn ich 90% vertrete, vertritt er 100%. Und wenn ich 100% vertrete, versucht er noch ein kleines X draufzugeben.
Lassen Sie uns noch mal einen Blick in Ihre Kindheit werfen. Sie sind in Passau geboren und aufgewachsen. Man hört es hin und wieder noch am rollenden niederbayerischen R. Passau, eine katholische Stadt. Was war das für ein Milieu, in dem Sie groß geworden sind?
Schauen Sie, mein Vater ist Teil einer heimatvertriebenen Familie, der nach dem Krieg als junger Soldat ohne Ausbildung aus dem Tschechischen ins Bayerische flüchtete und dort eine Schnellbesolung als Lehrer machte und dann lebenslänglich Lehrer war, um am Schluss als Rektor einer Hauptschule pensioniert zu werden. Meine Mutter stammt aus einer kleinen Familie, die sich notdürftig von der Arbeit meines Großvaters in einem Steinbruch und dem Aufziehen und Pflegen einiger Ziegen ernährte. Als Kind habe ich selber noch mit einer Tante Ziegen gehütet. Das sind die Verhältnisse, in denen ich aufgewachsen bin. Das humanistische Gymnasium, das in Passau besuchte, hat mir dann die Fenster zur Welt eröffnet, zur Welt der Intellektualität, insbesondere in der Begegnung mit den Vorsokratikern, zur Welt der Musik, zur Welt der Geschichte. Und infolgedessen habe ich sozusagen meinen Sinn und meine Persönlichkeit vom Engen ins ziemlich Weite hinein ausgebaut. Und das bringt es dann auch mit sich, dass man mit einer gewissen Breite der Brust durch das Leben schreitet.
Sie sind ein Aufsteiger in jeder Hinsicht.
Ich bin der Erste in meiner Familie, der über Abitur hinaus ein Universitätsstudium gemacht und auf einen Lehrstuhl gelangt ist. Ja, ich bin ein Aufsteiger und folglich leite ich davon auch bestimmte Pflichten der Gesellschaft über ab. Es gilt dafür zu sorgen, dass möglichst alle Leute die Chance haben aufzusteigen, wenn sie sich anstrengen. Man muss Ungerechtigkeiten abbauen. Man muss Leute aus geistiger Verengung herauszuführen versuchen. Man wird nicht immer Erfolg haben, aber sich bemühen soll man schon. Und wenn ein selbstgefällig dreister Dickschädel einfach nicht herausbekommen will, wie die Welt funktioniert, dann muss man ihm die Gelegenheit geben, dass der Dickschädel sich an einem selbst abstößt.
Und ich habe das richtig verstanden. Der Mann, der heute Wahlkampf für die CDU macht, der Mitglied des konservativen Flügels der Werteunion ist, der war in seiner Jugend ein linker Revoluzzer?
Revoluzzer ist zu viel gesagt. Ich meine, viele Revoluzzer sind der Salonrevoluzzer. Und im beschaulich CSU-geleiteten Passau an einem humanistischen Gymnasium ist es ja schon ein Akt der Revolution, wenn man mit einem Mao-Button auftritt, was ich getan habe.
Wie haben denn die Lehrer reagiert?
Naja, der Patzel war ohnehin bekannt wie ein bunter Hund. Außerdem hatte ich immer vorzügliche Noten, sodass man mir an dieser Stelle nichts am Zeug flicken konnte. Und manche Lehrer, was man als Schüler nicht so richtig versteht, haben eine pädagogische Langmut und eine Freude auch an der Widerborstigkeit ihrer Schüler, sodass in sehr seltenen Fällen ich nur darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass mich falsch verhielte. Der Rektor hat mich etwa zu sich bestellt, als ich glaube, ein Bild von Che Guevara mit Klebstoff am Klassenpult befestigt habe, das sei Sachbeschädigung und das ließe man mir nicht noch ein weiteres Mal durchgehen. Das Bild selbst wurde nicht beanstandet.
Sie waren dann zuerst bei der Bundeswehr, sind dann zum Studium nach München gegangen, 1974, Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte. Das war die Zeit der marxistischen Splittergruppen an den Universitäten. Man experimentierte mit alternativen Lebensformen. Es gab Wohngemeinschaften, Kinderläden. Das Private war politisch. War das auch Ihr Lebensgefühl?
Naja, es waren schon die Spätausläufer der Studentenrevolution. Die hohe Zeit war 1974 vorbei. Natürlich, es gab den marxistischen Studentenbund Spartakus, es gab die K-Gruppen, die für ein demokratisches Kapuchea, also Kambodscha nach der Machtübernahme der Roten Khmer, warben. Sie lieferten sich mit anderen vor der Mensa, Lautsprecher bewaffnet, argumentative oder eher gesagt lautstärkengesteuerte Gefechte. Es gab die eine oder andere Hörsaalbesetzung, die eine oder andere Störung von Vorlesungen. Aber das war im Grunde alles schon harmlose Folklore. Und von der habe ich mich dann ferngehalten. Ich habe eher darunter gelitten, dass manche meiner Kommilitonen beim Studium der Politikwissenschaft das Politikwissenschaftliche mehr in diesem oberflächlichen, folkloristischen, politischen Radau sahen und in einer selbst sich Hineinsteigerung in gleich welche dann schwer zu vertretene Positionen, als im Ausfindig machen, was läuft denn in der Weltpolitik, was ist sozusagen die Physik des Politischen, wie funktioniert die politische Maschinerie. Das war das, was mich immer interessiert hat, und damals fing es an, dass ich mich mit jenen entfremdete, die die Politikwissenschaft nun wirklich mit Politik vermischten.
Aber haben Sie sich selbst noch als Linken verstanden?
Schauen Sie, die Zeit bei der Bundeswehr hat mich dann auch in eigenen Erfahrungen manches anders begreifen lassen. Und als ich zum Studium ging, war ich sozusagen ein ganz normaler Middle-of-the-Road-Typ. Und das bin ich im Grunde bis heute geblieben.
Sie haben dann ziemlich schnell wissenschaftlich Karriere gemacht. 1984 die Promotion über die Grundlagen der Ethnomethodologie, 1990 die Habilitation über Abgeordnete und Repräsentation und dann 1991 vielleicht die Zäsur in Ihrer Biografie, kam der Ruf als Professor an die Technische Universität Dresden. Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie hätten sofort nach dem Mauerfall den Impuls gehabt, ich muss in den Osten. Warum?
Das war tatsächlich mein inneres Gefühl. Ich merkte einfach, jetzt tut sich geschichtlich Wichtiges. Die so unverrückbar und unbeseitigbar erscheinende Trennung des Kontinents und Deutschlands bricht zusammen. Die DDR löst sich auf, irgendetwas Neues entsteht, was genau weiß keiner. Und da hat mich zweierlei gereizt. Erstens, ich wollte das als Analytiker aus der Nähe sehen. Klar. Wann schon bekommen als Politikwissenschaftler so ein gigantisches Gesellschaftsexperiment zum unmittelbaren persönlichen Mitfühler, Mitmachen, Mitschmecken? Und zum anderen, ich wollte Teil des Aufbauwerkes sein, nämlich in diesem Landesteil, wo eine Diktatur zusammengebrochen war, dazu beitragen, dass eine freiheitliche politische Ordnung entsteht, die ich als die bestmögliche aller politischen Ordnungsformen für komplexe Gesellschaften wie die unsere empfinde. Da wollte ich meinen Beitrag leisten und ich denke, ihn auch geleistet zu haben, wenngleich, wenn man auf die Wahlergebnisse und die öffentlichen Diskursführungspraxen blickt, ganz offenkundig mein Beitrag ein allzu bescheidener gewesen ist.
Das ist ein sehr praktischer Ansatz für einen Wissenschaftler.
Ich wüsste nicht, dass ein Politikwissenschaftler etwas anderes wäre als ein Praktiker. Ein Praktiker einmal beim Analysieren dessen, was läuft. Ich bin empirischer Wissenschaftler und das ist eine rein praktische Tätigkeit. Man muss wissen, mit welchen Fragestellungen ausgestattet, entlang welcher Forschungsleitner Konzepte man auf welche Weise Daten sammelt und man muss diese Daten dann ordnungsgemäß auswerten können. Das ist eine reine Handwerkspraxis und mitzugestalten an einer politischen Ordnung, auch das ist etwas Praktisches. Und die alten Griechen, von denen unsere Disziplin ihren Ausgang nahm, die haben die Politikwissenschaft als eine praktische Philosophie verstanden. Die Liebe, etwas zu begreifen und dann das Begriffen in die Praxis umzusetzen. Das war immer meine Vorstellung von Politikwissenschaft und genauso habe ich bislang mein wissenschaftliches Leben geführt und genauso werde ich es weiterführen.
Sie waren dann Gründungsdirektor des neu geschaffenen Instituts für Politikwissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Wie hat man da reagiert auf Sie als Aufbauhelfer aus dem Westen?
Das ist nicht unlustig. Man muss den Rahmen verstehen. Das Sächsische Hochschulerneuerungsgesetz sah vor, dass für neu zu errichtende Fakultäten Gründungsdekane bestellt werden. Da machte man sich schlau, wer denn dafür in Frage käme, verfügbar wäre, auch das notwendige Organisationsgeschick hätte. Und die Gründungsdekane haben sich für die zu gründenden Institute Gründungsprofessoren ausgesucht. Und ich hatte das ganz unverdiente, ich hoffe aber im Nachhinein nachverdiente Glück, dass mein damaliger Chef und Doktorvater zum Gründungsdekan der Dresden Sozial- und Geisteswissenschaftlichen Fakultät berufen worden war.
Heinrich Oberreuter,
sodass er mir dann sagte, Patzl, jetzt bist du habilitiert, jetzt kommst du gefälligst nach Dresden, dort wirst du gebraucht. So, dann schlug ich auf sozusagen zunächst im Kielwasser des Gründungsdekans. Und weil jeder sah, wie gut ich mich mit ihm verstand, rückte ich sozusagen in die Rolle dessen, den man ansprach, wenn man zum Gründungsdekan vorzudringen sich nicht traute oder das aufgrund von dessen Terminlage nicht gelang. Und obendrein habe ich in den ersten Monaten erlebt, wie sozusagen die übrig gebliebenen Ostdeutschen die Verantwortung für Entscheidungen ganz gerne den gekommenen Westdeutschen übertrugen. Also ich wurde, obwohl ich keinerlei Zuständigkeit für dies oder jenes hatte, gefragt, wie man etwas machen sollte. Und es bedurfte dann ab und zu großer Geduld, mitzuteilen, dass meine Unwilligkeit, eine Entscheidung zu treffen, nichts damit zu tun hätte, dass ich verantwortungsscheu wäre. Aber schlechterdings sei ich nicht zuständig. Man möge sich bitte an die wirklich Zuständigen wenden, sonst käme der ganze Laden noch mehr in Unordnung, als die Unordnung in Aufbauzeiten ohnehin da ist. Aber dann hat sich diese ganz wilde Übergangszeit dann doch relativ schnell gegeben. Es war klar, welche Aufgaben zu erfüllen sind, Berufungskommissionen, Studienordnungen machen. Ich habe mich dann auch ziemlich früh in der politischen Bildungsarbeit engagiert und bin sehr früh, sehr intensiv mit der ostdeutschen Gesellschaft in Kontakt gekommen, was dann tatsächlich dazu geführt hat, dass ich den Osten besser verstehe als manche westdeutsche Ferndiagnostiker. Ich wundere mich im Nachhinein oder in der Gegenwart immer nur, wieso jemand meint, dass es irgendwie etwas Schlimmes sei, wenn man ein Ossi-Versteher wäre. Eigentlich müsste sich jeder, der über den Osten redet und den Osten nicht versteht, dafür schämen, dass er gerade kein Ossi-Versteher ist. Aber manche Irrationalität in der Welt muss man auch nicht begreifen. Sie ergibt sich durch intellektuelle und moralische Insuffizienzen unserer Spezies.
Ich zitiere mal aus Ihrer Antrittsvorlesung von 1993. Da steht, angesichts der in der hiesigen Bevölkerung derzeit verbreiteten Unlust, sich politisch überhaupt zu exponieren, kommt Vertretern der Politikwissenschaft erst recht eine Art Stellvertreterfunktion zu. Sonst nämlich ist die Gefahr übergroß, dass Demagogen und Scharlatanen das Feld überlassen wird. Man könnte jetzt einwenden, was schwingt sich ein Wissenschaftler zum Demokratieerzieher auf, aber Sie hatten eine Mission.
Schauen Sie, die westdeutsche Politikwissenschaft wurde ganz wesentlich als Wissenschaft von der Demokratie für die Demokratie begründet. Sie sollte dazu beitragen, dass in diesem durch die nationalsozialistische Katastrophe zutiefst ruinierten Land Demokratie feste Wurzeln schlägt und eine Gesellschaft entsteht, die freiheitliche politische Ordnungen länger zu tragen und zu ertragen vermag, als das in der kurzlebigen Weimarer Republik gelungen ist. Und alle wichtigen Gründerväter der westdeutschen Politikwissenschaft haben immer ihr Amt verstanden als eines, bei dem die wissenschaftliche Forschung der Gegenwart mit der Übernahme von politischer Verantwortung und mit dem Einwirken auf die Bürgerschaft in Hinsicht Ausbildung zur Demokratie einhergeht. Ob das nun die Eschenburgs, die Stammers, die Frenkels und so weiter gewesen sind. Und an diesen Großen aus der Gründergeneration meines Faches in der Bundesrepublik Deutschland habe ich mir immer ein Vorbild genommen. Und wenn ich ein Teil dessen bewirkt haben sollte, was diese Leute bewirkt haben, dann glaube ich, war mein Berufsleben nicht vollständig umsonst.
Ja, wie geht das denn, Erziehung zur Demokratie?
Naja, Erziehung zur Demokratie beginnt damit, dass man erklärt, was das ist, was das soll, welchen Sitz Demokratie im Leben hat. Insbesondere muss man darauf achten, dass man den Leuten nicht von oben herabkommt, dass man sagt, ihr alle seid unmündig und dumm und ich erkläre euch mal, Kraft meiner Geburt im richtigen Teil unseres Landes, wie die Sache läuft. Nein, man muss sich auf menschlich gleicher Ebene begegnen, auch mit Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und zur Empathie. Und man muss auf die Neugier zählen. Und die Neugier, wie denn wirklich unser Staat funktioniert, die musste man am Anfang nicht sehr wecken. Denn sie war da, sei es in Gestalt von Vorurteilen, sei es in Gestalt von überschießenden Hoffnungen, sei es in Gestalt einfach der blanken Fragestellung, warum haben wir denn das Wahlrecht, das wir haben? Und diese Neugier konnte man sich damals zunutze machen. Und wenn man es schaffte, als authentische Person und ehrliche Haut den anderen gegenüberzutreten, dann war eigentlich die halbe Miete schon eingespielt.
Jetzt feiert heute 30 Jahre nach dem Mauerfall die AfD im Osten Triumphe. In Sachsen wurden die Rechtspopulisten bei der letzten Bundestagswahl sogar stärkste Kraft. Und nur 42% der Ostdeutschen sind der Meinung, dass die in Deutschland gelebte Demokratie die beste Staatsform sei. Im Westen sind es 77%. Sehen Sie das auch ein Stück weit als persönliches Versagen?
Naja, wenn ich so bedeutend wäre, dass von meinem Tun die ostdeutsche Einschätzung der Demokratie abhinge, dann sähe ich das als mein persönliches Versagen. Aber an diesem Tatbestand haben ja durchaus etliche mitgewirkt. Da haben mitgewirkt, um bei den Unwichtigsten zu beginnen, jene Kollegen, die nicht bereit waren, sich in politische Bildungsveranstaltungen einzubringen. Und da weiß ich schon, dass ich sehr viele angesprochen habe, die hatten dann immer Besseres zu tun, als sich sozusagen um die politische Volksmission zu kümmern. Obendrein ist es so, dass wir ohnehin seit der Wiedervereinigung messen, dass in Ostdeutschland die Demokratie als schlechter funktionierend eingeschätzt wird, als im Westen eingeschätzt wird, als weniger wert verteidigt zu werden, als im Westen eingeschätzt wird. Man kann auch erklären, warum das so ist. Das Wesentliche ist, dass wir unsere demoskopischen Kurven, wo wir mit verschiedenen Instrumenten das Demokratievertrauen und die Demokratieakzeptanz messen, dass sie inzwischen seit 2,5 Jahrzehnten gemeinsame Messreihen für Westen und Ostdeutschland liefern. Und was wir sehen ist, die Kurven für Westen und Ostdeutschland bewegen sich absolut parallel. Wenn es Krisen gibt, sind sie im Osten wie im Westen. Aber die ostdeutschen Kurven, die angeben, wie stark die Unterstützung für Demokratie sind, die liegen seit der Wiedervereinigung immer so um 15-20% unter den westdeutschen Kurven. Das ist es, was wir nicht geschafft haben, in Ordnung zu bringen. Dass die Akzeptanz unseres politischen Systems, dass das Verständnis für das System im Osten genauso groß ist wie im Westen. Jetzt könnte man lange darüber reden, warum das so ist. Man könnte dann auch anfügen, welche Formen bundesdeutscher Politik und bundesdeutscher Reaktionen auf ostdeutsche Befindlichkeitsexpressionen dazu beigetragen haben. Aber in diesem Gesamtspiel habe ich nur eine relativ kleine Rolle gespielt. Mir wäre es lieber, ich hätte mehr bewirkt.
Jetzt liegt der Osten im Grunde seit Jahrzehnten auf der Couch und wird analysiert. Was ist da schiefgelaufen? Sind es die Erfahrungen der DDR-Vergangenheit, das Trauma des Systemzusammenbruchs, der Millionen Menschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, oder das Gefühl, im wiedervereinigten Deutschland nie wirklich angekommen zu sein? Warum fällt es uns so schwer, den Osten zu verstehen?
Tja, es fällt deswegen schwer, weil die Grundannahme von vielen Westdeutschen ist, dass der Osten erst dann so richtig ist, wenn er so ist wie der Westen. Der Westen ist die fortgegebene Norm, und in dem Umfang, in dem der Osten so wird, wie der Westen ist, ist der Osten in Ordnung. Und weil nun einmal die neuen Bundesländer eine andere Geschichte haben, auch anders eingebettet sind in europäische Geisterströmungen und Kulturmuster, sind sie nun einmal anders auf eine platte Formel gebracht. Die neuen Bundesländer stehen kulturell Polen und Tschechien und der Slowakei und Ungarn viel näher, als das die Pfälzer, die Saarländer oder die Leute aus Baden tun. Und das wird sich auch nicht verändern. Und je mehr im Westen darauf beharrt wird, erst wenn die Ossis genauso ticken wie die Wessis, was immer das jeweils sein mag, erst dann ist alles in Ordnung. Das erregt irgendwann die Leute, oder besser gesagt, es regt sie auf. Und dann muss sich nur noch das westliche Betonen der Differenz zum Osten unter der Prämisse, dass nur der Westen richtig tickt, verbinden mit einer gewissen pädagogischen und belehrenden Herablassung dem Osten gegenüber. Dunkeldeutschland, ein Teil der Ahnungslosen nach dem anderen und so weiter, um dann sozusagen im Ostdeutschland jene trotzige Solidarisierung herbeizuführen, die es vor 20 Jahren so nicht gegeben hat. Im Grunde, jetzt etwas überspitzt formuliert, ist der Ossi ein Konstrukt westdeutschen Kommunikations- und Diskursverhaltens.
Aber auf der anderen Seite, Sie haben Ungarn angesprochen, Viktor Orban, der steht für ein Konzept der illiberalen Demokratie. Ist es nicht das, was auch die Westdeutschen aufregt, empört, dass sie die Angst haben, der Osten gleitet ab?
Das kann sein, dass das manche Wessis irritiert, aber dann kennen sie einfach zu wenig, was sich im Osten tut. Der Osten gleitet nicht ab. Im Osten gibt es lediglich mehr Unverfrorenheit darin, Protest gegen westdeutsche Selbstverständlichkeiten, die zu bundesdeutschen Selbstverständlichkeiten gemacht worden sind, zu äußern. Die Ossis ticken anders, und sie sind so unverschämt, jetzt ironisch gesprochen, ihr Anderssein, ihr Andersticken, ihr Andersreden auch noch zum Ausdruck zu bringen. Wo der Westdeutsche betreten oder vorsorglich schweigt, redet der Ostdeutsche mit dem Gefühl, ja, wir haben schon mal eine Regierung, die uns vorschreiben wollte, wie wir denken und reden sollen, wegdemonstriert. Warum sollen wir das jetzt mit den westdeutschen Selbstverständlichkeiten und den sie vertretenen Eliten nicht genauso halten? Dass hier östlicherseits ein großes Missverständnis über die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland vorliegt, die nun mal etwas anderes ist als das abgewirtschaftete DDR-System, das jenen moralischen Kredit verspielt hatte, den unser westdeutsches und inzwischen gesamtdeutsches System ohne Zweifel verdient. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber es rutscht der Ost nicht einfach weg. Der Punkt ist der, wenn man es parteipolitisch sagen will, die politischen Parteien in Ostdeutschland waren nie so fest in der Gesellschaft verankert, wie das am Wahlabend, wenn man so die Tortendiagramme und die Wähleranteilssäulen sieht, glaubt, die Parteien haben zwar die gleichen Namen wie im Westen, aber eine ostdeutsche SPD ist ziemlich was anderes als der NRW-SPD. Die Grünen im Osten sind anders als viele Grüne im Westen. Und bei der CDU ist es ähnlich. Und so versteht man dann einfach nicht das ostdeutsche Wahlverhalten, wenn man nicht begreift, dass die politischen Parteien hier wie Sanddünen sind, die durch die Moden politischer Diskurse, durch die Wogen öffentlicher Erregungen mal so, mal anders geweht werden. So muss man den Osten und sein Wahlverhalten erratischer Art begreifen. Dann kann man auch sehen, wie man die Sache in den Griff bekommen könnte.
Es gibt Beobachter, die sehen im Protest der AfD und der Pegida-Demonstrationen eine Art Emanzipationsbewegung von rechts, also quasi der Versuch, eine eigene ostdeutsche Identität zu behaupten, um den Preis, dass man andere ausgrenzt und abwertet. Sie haben Pegida und die AfD ja mit als einer der ersten erforscht. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ich glaube, das ist eine typische westdeutsche intellektuellen Kopfgeburt. Da sind Leute.
Sie kommen von Jana Hensel, einer ostdeutschen Autorin.
Ja, reagierend wahrscheinlich auf jene Diskurslandschaften, in denen sie verkehrt. Die Ostdeutschen treffen sich, um eine ostdeutsche Identität zu konstruieren, und Lutz Bachmann ist ihr Anführer. Ich halte das für ausgekochten Unsinn. Es sind Leute, die bei Pegida sich zusammengefunden haben und überrascht waren davon, dass sie überhaupt Anklang finden. Und sie hatten dann auch noch einen bauernschlauen, organisationstüchtigen Anführer, der es verstand, auf den Wogen medialen Interesses zu surfen. Es ist ja Pegida damals unglaublich gehypt worden. Man hat ja den Eindruck, das ist das zentrale politische Ereignis, allmontäglich am Abend, und davon hängt das Wohlergehen der Republik ab. Es ist zum großen Teil auch ein Medienkonstrukt. Das Wesentliche an Pegida war, dass dort, wie bei einem Vulkanausbruch, jede Menge von Vorbehalten gegen das bundesdeutsche System, gegen die Liberalität des bundesdeutschen Systems, auch dann später gegen die Migrationspolitik der Kanzlerin Merkel zum Ausdruck gekommen ist, verbunden mit Sorgen, wie soll es weitergehen in einer Gesellschaft, die gerade erst ihre Stabilität gefunden hat. Das war das Wesentliche, aber genau das wollte man damals nicht hören. Seit dieser Zeit ist die Rede von den besorgten Bürgern etwas, was man nur noch ironisch verwenden kann. Das ist sozusagen Patzels Privatsprech, wenn er Nazis und Rassisten meint, aber es waren besorgte Bürger, deren Sorgen man nicht ernst genommen hat, und folglich haben die dann, als die AfD sich als Pegida-Partei aufstellte im Sommer 2015, mit diebischer Freude am Wahltag ihr Kreuz bei der AfD gemacht, und gar nicht wenige fiebern jetzt schon der Europawahl, der Kommunalwahl und insbesondere der Landtagswahl entgegen, um es denen so richtig zu zeigen, die sie, die Demonstranten von damals, nicht ernst nehmen wollten. Das ist der Kern und nicht die Konstruktion einer ostdeutschen Eigenart, die Emanzipation der Rechten. Nein, das sind die Kopfgeburten, auf deren Grundlage falsche Bekämpfungsstrategien entworfen und praktiziert worden sind.
Also Sie würden abstreiten, dass es bei Pegida und bei der AfD um ostdeutsche Identitätsfragen geht? Also Ihre Frau zum Beispiel stammt aus der Oberlausitz. Sie wohnen seit vielen Jahren in Dresden, sind eine feste Größe in der Stadtgesellschaft. Sie haben ja einen tiefen Einblick in die ostdeutsche Seele.
Das Ostdeutsche ist ein Sekundärphänomen. Schauen Sie, wäre es nicht so gekommen, dass man den Protest gegen bundesdeutsche Migrationspolitik als typisches Merkmal von doofen Ossis etikettiert hätte. Wäre es nicht so gekommen, dass man Sachsen, die nie vor einer Kamera gestanden waren, die dann sozusagen überwältigt von ihrer Möglichkeit, jetzt in eine Kamera zu sprechen, und aufgewühlt von den Fragen und der ganzen Diskussions- und Demonstrationsumgebung, in dem nicht allzu klangvollen sächsischen Dialekt auch politische Dummheiten geäußert hätten, die dann sozusagen als Kollektivzuschreibungen zu den blöden Sachsen, die in einem gescheiterten Staat lebten, verwendet worden wären. Und wäre dann nicht auch noch die Rede von den Ossis, die einfach noch nicht das geistige Niveau des Westens erreicht hätten, flächendeckend verwendet worden in der Debatte um Pegida und später um die AfD, dann wäre hier nie sowas wie eine sekundäre ostdeutsche Identität ausgeprägt worden. Jetzt freilich ist sie da. Man sagt sich wechselseitig oft genug, wir lassen uns von diesen Wessis nichts mehr vorschreiben, von der westdeutschen Oberschicht über unsere Gesellschaft. Ja, jetzt haben wir sozusagen eine sekundäre Ossifizierung, eine sekundäre ostdeutsche Spezialidentität. Das wäre nicht notwendig gewesen. Es ist eine Konstruktion misslungener gesamtdeutscher Diskurse.
In den SWR 2 Zeitgenossen spreche ich heute mit dem Politikwissenschaftler Werner Patzelt. Im September wird in Sachsen gewählt. Der amtierende Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU hat sie in die Kommission geholt, die das Programm für den Wahlkampf schreibt. Ein großer Schritt für jemanden wie Sie, der mal gesagt hat, er wird nie in eine Partei eintreten.
Als Student der Politikwissenschaft habe ich alle die Credos geglaubt, die vorgebetet worden sind, dass ein Politikwissenschaftler sich von ja, was denn freihalten soll? Von Politik, von politischen Gedanken, von politischen Meinungen, von politischen Überzeugungen oder dass er sich fernhalten soll vor der öffentlichen Bekundung einer bestimmten politischen Grundhaltung, wie sie mit dem Beitritt seiner Partei nun einmal verbunden ist. Fußnote, es war nie schädlich für einen Politikwissenschaftler, wenn er Mitglied der SPD war und später Mitglied der Grünen. Das hat er sogar beglaubigt, dass er von Politik was versteht. Nur bei diesen komischen Unintellektuellen von der Union sollte man nach Möglichkeit nicht sein. Also das ist jene Geisteshaltung, in der ich den größten Teil meines Studiums, in der ich auch meine Assistentenzeit verbracht habe, immer bedacht auf Distanz zu politischen Parteien, immer abschotten das, was ich politisch denke, von dem, was ich öffentlich sage. Aber im Osten konnte ich das nicht lange durchhalten. Denn bei den vorhin schon angesprochenen Bildungsveranstaltungen blieb es ja nicht aus, dass ich beschrieb, wie unser politisches System funktioniert und dessen tragende Fundamente oder dessen tragende Pfeiler sind nun einmal die politischen Parteien. Ohne politische Parteien, die Kandidaten und inhaltliche Positionen bei Wahlen stellen, funktioniert repräsentative Demokratie nicht. Und wann immer ich das erläuterte, kam unweigerlich die Frage, tja, und Sie? Sie sagen, die Parteien sind wichtig, die Parteien brauchen kluge Leute, Sie verstehen doch was von Politik, sind Sie Mitglied einer politischen Partei? Und dann freilich habe ich immer wieder alles das erzählt, was ich vorhin mit leichter Ironie vorgestellt habe.
Ich bin ein neutraler, distanzierter, objektiver Wissenschaftler.
Genau, und folglich kommt es nicht in Frage. Aber natürlich, wer für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt, der kommt nicht daran vorbei, dass er sagen muss, Parteien sind wichtig, betätigt euch auch in Parteien, gleich in welche, wenn es nicht gerade die Idiotenparteien, die Extremisten und so weiter sind. Aber dann kommt eben doch die Frage, was ist mit dir? Bist du dir zu schade dafür? Bist du sozusagen ein edel und besser Mensch, für den die Schmutzarbeit des politischen Engagements nicht in Frage käme? Darauf hatte ich dann irgendwann keine Antwort mehr. Und deswegen bin ich dann 1994 der Partei beigetreten, von der ich mindestens 51% der Grundsätze teile. Und ich nehme reumütig frühere Aussagen zurück. Für einen Politikwissenschaftler käme es nicht in die Frage, in eine Partei einzutreten. Freilich darf ich mir im Nachhinein anhören, dadurch hätte ich wohl Politik und Wissenschaft zu sehr miteinander vermischt.
Ihr Ziel, das haben Sie gesagt, ist es, der AfD in Sachsen nachhaltig Einhalt zu gebieten. Aber wie wollen Sie das schaffen, was bisher noch keinem gelungen ist?
Tja, indem ich meine eigenen Analysen ernst nehme. Analysen, was denn hinter dem Aufschwung der AfD steht. Und ich habe neulich für eine Buchpublikation einmal meine einschlägigen Texte angesehen. Ich glaube, 2005, 2006 gibt es Publikationen von mir, die CDU davor warnen, den rechten Flügel mit Arroganz und Missachtung und Dethematisierung der dort vertretenen Sichtweisen unbehelligt zu lassen.
Die berühmte Repräsentationslücke.
Das nannte ich damals noch nicht so, Anfang der Nullerjahre, aber es ist genau die Repräsentationslücke. Schauen Sie, die Union hat es zugelassen, dass Begriffe wie Heimat von der NPD besetzt worden sind. Der NPD plakatiert der Heimat. Inzwischen ist auch der grüne Ministerpräsident Kretschmann jemand, der sagt, dass natürlich Heimat nichts Unanständiges ist, sondern ein wertvoller Begriff. Damals fing ich an zu begreifen, dass wir wichtige Begriffe, die weitreichende Emotionen auslösen und transportieren, dabei sind, den Rechten zu überlassen. Später, als Pegida hochkam und ich ja nicht einfach von der Ferne sagte, das sind lauter Rassisten und Faschisten, sondern mich mitten in die Leute hineinstellte und solange sie mein Gesicht noch nicht kannten, redeten die auch wie mit ihresgleichen mit mir, sodass ich ziemlich schnell begriff, wie sie wirklich ticken, weil sie sich mir gegenüber nicht verstellen mussten. Da begriff ich, dass unglaublich viel an Empfindungen, dass es mit der Zukunft nicht gut weitergeht, dass der Staat über seinen Verhältnissen lebt, dass der Sozialstaat sozusagen zur Ausbeutung oder zur Ausnutzung, zur Übernutzung von Allmendegütern preisgegeben wird. Dass alles das von der Union nicht adressiert wird. Man verlangt ja nicht von den Grünen, dass sie diese Themen aufbringen. Man verlangt es nicht einmal von der Akademiker-SPD, die einfachen Leute in NRW, die jetzt leider Gottes zur AfD abgewandert sind, für die waren das schon Themen. Mir wurde ziemlich schnell klar, dass es politische Empfindungen, Sichtweisen gibt, die sozusagen sich selbst überlassen werden und in der technisch gesprochen Filterblase, in der Meinungshöhle, in der sie sich austoben, dann einfach sich weiter radikalisieren, verstärken und dass irgendwann solche Leute nicht mehr erreichbar sind. Das nannte ich die Repräsentationslücke, die am rechten Rand aufgerissen ist, um es sehr einfach auszudrücken, weil die CDU nur noch eine Partei der politischen Mitte sein wollte, nicht mehr aber jene Partei, die von der Mitte bis zum rechten Idiotensaum alles integriert, was politisch und sei es mit Hilfestellung bis drei zählen kann. Das habe ich immer kritisiert. Die standardmäßige Erklärung des Aufkommens von Pegida und AfD war ja die, da sind lauter Rassisten und Faschisten, da merkt man, welcher Bodensatz an Faschismus, Narzissmus in der deutschen Gesellschaft ist. Das muss man ausgrenzen, das muss man beim Namen nennen. Das sind keine besorgten Bürger, sondern das sind Feinde des Staates, das sind Extremisten, da muss eine Brandmauer errichtet werden und so weiter. Und auf die Weise hat man die sich selbst überlassen, hat man sie zu immer weiterer trotziger Solidarisierung, zu solidarischer Trotzhaltung angefeuert. Und die Wahlergebnisse haben genau gezeigt, dass diese Strategie nicht funktionierte. Folglich, wenn meine Analyse stimmt, muss man Folgendes zeigen. Erstens, Gerhard Schröder kann man hier zitieren, wir haben verstanden. Wir haben verstanden, was ihr nicht wollt und warum ihr das nicht wollt. Zweitens, wir verstehen auch manche Gründe, warum ihr dies und jenes, sei es an Migrationspolitik, der allerliberalsten Art und so weiter, nicht wollt. Drittens, wir nehmen die Probleme ernst und versuchen, sie zu lösen. Hier sind unsere Lösungsvorschläge. Viertens, was habt denn ihr für Lösungsvorschläge? Habt ihr überhaupt welche? Das, was er da aufschreibt, was würde das in der Praxis bedeuten? Kann das funktionieren? Aha, Conclusio des Ganzen. Ihr wollt ein Problem gelöst haben, das wirklich ein Problem ist. Ihr habt aber nicht die Lösungen. Wir haben das Problem verstanden und wir können euch Lösungsmöglichkeiten zeigen, aber nur dann, wenn er nicht wieder einer steril sich aufregenden Protestpartei eure Stimme gibt, sondern einer Partei, die es bewiesen hat, dass sie regieren kann. Das ist die richtige Strategie, wenn meine grundständige Analyse richtig ist. Wenn sämtliche AfDler Faschisten sind, dann ist das eine falsche Strategie. Wenn sie das nicht sind, ist es eine Strategie, die ausprobiert zu werden lohnt.
Aber es setzt auf jeden Fall voraus, dass sie die Leute erreichen und sozusagen herausholen aus ihrer Wagenburg-Mentalität.
Das ist natürlich die Herausforderung. Und das schaffen Leute vermutlich besser, die sich einen Namen dafür gemacht haben, dass sie auch mit politisch Andersdenkenden fair umgehen. Dass sie in der Lage sind zu begreifen, was andere meinen, statt dass sie gleich die Schotten dicht machen und mit übergestülpten Stereotypen eine Debatte zu bestreiten versuchen. Mich haben die Pegida-Leute ernst genommen als Gesprächspartner, als sie mein Gesicht kannten. Mich haben die AfDler ernst genommen, die haben mich sogar eingeladen, auf ihren Tagungen zu sprechen und zwar auch Dinge auszusprechen, die sie nicht gerne hörten. Nämlich, dass es in ihren Reihen Extremisten gibt, von denen man sich trennen muss. Von mir haben die sich das sagen lassen. Von anderen würden sie sich das nicht sagen lassen. Das heißt, weil ich eine bestimmte Glaubwürdigkeit als neutraler Beobachter und fairer Gesprächspartner habe, habe ich eine bestimmte Chance zu erreichen. Aber ich merke natürlich auf meiner Facebook-Seite, wo ja aus historischen Gründen ziemlich viele von der anderen Feldpostnummer sich versammelt haben, dass da die Enttäuschung über den sie im Stich lassenden Verräter, den Systemling, den nun endlich als Merkelianer sich outenden Profiteur des bestehenden Systems sich ergießt. Infolgedessen merke ich, dass sogar ich Schwierigkeiten habe, die notwendigen Informationen und Argumente an die uns leider Gottes verloren gegangenen Leute heranzubringen. Aber wenn nicht einmal ich schaffe, die Leute anzusprechen, wie viel weniger werden das dann andere schaffen? Und was haben wir denn Gutes für unser politisches System gewonnen, wenn wir eines Tages 30% oder 35% AfD-Wähler haben?
Herr Patzelt, wenn die Wahl in Sachsen am 1. September gelaufen ist, wenn sie vorbei ist, wie geht es dann für Sie weiter? Sie haben im Scherz ja schon mal das Amt des Bundespräsidenten für sich ins Spiel gebracht.
Das ist meine ironische Redeweise. Ich habe keine Ahnung, wie es mit mir weitergeht. Ich habe meiner Partei gesagt, ich bin gerne bereit, im Wahlkampf für Sie, wo immer ich gebraucht werde, ins Gefecht zu ziehen. Ich bin gerne bereit, nach der Wahl meine Partei in welchen Ämtern auch immer, die mir liegen und in denen ich etwas bewirken kann, das heißt Ämter, die mit Öffentlichkeitswirksamkeit zu tun haben, etwas zu bewirken. Es ist aber, weil ich ja auf keiner Liste kandidiere, es ist eine Entscheidung ausschließlich und allein der Parteiführung, welche Nutzanwendungen sie mit mir machen will, und ich habe keine Ahnung davon, und folglich habe ich das Ganze dann eben ironisch auf die Formel gebracht: Mir ist alles recht, was mich in 10 Jahren in Schloss Bellevue bringt.